Das ist für mich, das ist total witzig. Ich habe vor 5 Wochen und vor 4 Wochen in der Schweiz auch gepredigt. Da waren wir genauso ein großer Kreis. So. Mir ist das komplett egal, wie viele Leute wir sind, weil in der Bibel steht, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und außerdem verspreche ich mir, oder Gott verspricht sich davon, von dieser Predigt und anderen Predigten, dass wenn die bei uns ankommen, dass wir das multiplizieren können im Alltag. Bei Leuten, mit denen Gott uns konfrontiert. Und dann ist das eigentlich egal, dass wir wenige sind. Und eigentlich geht es heute auch darum, dass es manchmal nur wenige braucht, um wirklich wichtige Dinge im Reich Gottes zu bewirken. Es braucht manchmal gar nicht viele, manchmal genügen die wenigen. Kennt die Geschichte mit Gideon, ne? So und so viel 1000 Leute und zum Schluss waren sie bei 300. Und die sollten mit Krügen und mit Fackeln sollten die den Feind besiegen. Und Gott hat es gemacht. Er wusste aber auch ganz genau, das war vom Herrn. Okay. Das Thema, das ich heute mitgebracht habe, das beschäftigt mich schon länger, weil ich konfrontiert bin mit jemandem oder mit mehreren Leuten, die das ganz doll betrifft. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man dem was ein bisschen helfen? Oder wie kann man die nur ermutigen? Wie können die das vielleicht schaffen, aus ihrer Situation rauszukommen und das Beste draus zu machen? Da habe ich mir halt viele Gedanken gemacht. Und ich habe schon erzählt, gerade, dass ich gestern Abend, da kam das plötzlich wie so ein Wasserfall, die Bibelstellen und alles. Okay. Eigentlich teilt sich die Menschheit in 2 Hauptgruppen. Das eine sind die Unbekehrten, Gottlosen. Und die zweite Hauptgruppe, das sind die weniger zahlreichen Leute, die den Weg mit dem Herrn gehen. Und wie weit das der Fall ist, das weiß Gott ganz alleine. Wenn da vielleicht irgendwo im Urwald jemand ist, der betet schon zu jemandem, den er nicht kennt, aber er hat sein Herz, ist offen. Es könnte gut sein, dass wenn der jetzt sterben würde, dass er im Himmel ist. Und es kann gut sein, dass jemand, der sich Christ nennt und der wirklich böse Dinge tut oder so, dass der nicht dabei ist. Aber diese beiden Hauptgruppen haben wir. Das sehen wir auch im Römerbrief. Alle haben gesündigt. Und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben, sollten Römer 3, Vers 23. Und jeder ist erstmal ein Sünder. Und dann gibt es halt die, die sich umkehren und die sich bekehren. Man kann die Menschheit aber auch in andere Sachen, in andere Systematiken einteilen. Männer und Frauen, Kinder, Erwachsene, die verschiedenen Menschenrassen oder die verschiedenen Völker oder Gebildete und Ungebildete oder Kleine und Große. Und ich habe eine Systematik mitgebracht. Die Menschheit, völlig egal, ob Christen oder Nicht-Christen, teilt sich auch in andere Systematiken. Und ich habe Opfer und Täter. Ich hab die mal in Opfer und Täter unterteilt, die Menschen. Warum ich das tue, das werdet ihr im Laufe der Predigt schon mitkriegen, was das uns hilft. Das ist erstmal jetzt nur eine Information, die ich weitergebe, aber dann komme ich auch dazu, wie uns das helfen kann. Täter sind wir laut Römerbrief, was ich gerade vorgelesen habe, alle mehr oder weniger. Und im Jakobus 3 steht, dass wir Christen nicht frei sind davon. Wo Neid und Streit unter euch ist, da ist Unordnung und lauter böse Dinge. Oder Jakobus 4, Vers 1. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt es nicht daher aus den Gelüsten, die in euren Gliedern streiten? Also wir Christen sind da leider nicht von ausgenommen. Und jeder von euch hat schon mal bittere Erfahrungen mit anderen Geschwistern gemacht, bin ich ganz sicher. Jeder ist auch schon mal richtig doll verletzt worden. Und zumindest ich habe auch schon andere als Christ ganz doll verletzt. Aber zum Glück habe ich Vergebung bekommen vom Herrn. Für die sich das jetzt anhören, ich fasse mir gerade an die Nase, an die eigene. Deshalb hört sich meine Stimme im Augenblick so komisch an. Aber Gott er vergibt. Die zweite Gruppe, das sind die Opfer. Also wir sind nicht auf der Ebene Christen oder Nicht-Christen, sondern ganz allgemein. Ganz allgemein. Unbekehrte und Bekehrte. Jeder ist auch irgendwie ein Opfer wie ein wehrloses Schaf. Also die Täter, das sind die Wölfe, mehr oder weniger. Es gibt ganz schlimme Sachen und weniger schlimme Sachen. Und jeder von uns ist aber auch auf irgendeine Art ein Opfer. Jesus selber sagt im Psalm 69, Vers 5, die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir ohne Ursache Feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe. Hat David geschrieben, aber es ist ja ein Bild auf Jesus. Oder Paulus schreibt 2. Korinther 7, Vers 5. Als wir nach Makedonien kamen, fanden wir keine Ruhe, sondern wir wurden überall bedrängt, von außen Streit, von innen Furcht. Oder Psalm 120, ein Wallfahrtslied. Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not und er hört mich. Herr, errette mich vor den Lügenmäulern, vor den falschen Zungen. Was soll er dir antun, die falsche Zunge? Und was sie dir noch geben? Scharfe Pfeile eines starken und feurigen Kohlen. Weh mir, dass ich ein Fremdling bin unter Men und der Meschech. Ich muss wohnen bei den Zelten Kedars. Es wird meiner Seele lang zu wohnen unter denen, die den Frieden hassen. Ich halte Frieden, aber wenn ich rede, fangen sie Streit an. Wer kennt das nicht? In der Firma oder in der Familie. Es gibt boshafte Menschen, die uns wirklich, ohne dass ich jetzt groß was dazu beigetragen habe, Böses tun. Ich spreche jetzt gar nicht vom KZ oder von Überfällen oder so. Einfach nur diese böse Atmosphäre. Und du bist in der Firma und der Chef oder die Chefin oder die Leitungsetage ignoriert dich, gibt dir keine Wertschätzung. Hier mal eine böse, bissige Bemerkung. Wir wissen alle, wie doll das wehtun kann. Das sind so Dinge, die uns zum Opfer werden lassen, wo wir uns gar nicht richtig wehren können. Ich habe mal gearbeitet in einer Einrichtung, da habe ich wirklich mit ganz massiver mangelnder Wertschätzung zu tun gehabt. Und ich muss sagen, dass die Arbeit, die ich da gemacht habe, die war meiner Meinung nach ganz gut, aber ich musste das schlucken und ich musste das ertragen. Da war ich dann auch mal Opfer. Ich war aber, also wenn ich jetzt von mir sage, war ich, glaube ich, mehr Täter in meinem Leben als Opfer. Aber das erstmal nur so als Information. Es gibt allerdings auch wirklich schlimme Leute, da sagt die Bibel, da will ich nicht jetzt so doll drauf eingehen. Sprüche 24, 8, wer sich vornimmt, Böses zu tun, den nennt man einen Erzbösewicht. Es gibt also da eine Steigerung. Es gibt auch Leute, die richtig böse sind. Mafiabosse, korrupte Politiker. Denkt an die KZ-Aufseher, denkt an Kindervergewaltiger oder was. Es gibt also Leute, die sind über das Maß böse, wo ein normaler Sünder sagt, nee, niemals, das schaffe ich, das kann ich nicht. Es gibt Leute, die machen Dinge, Killer, bezahlte Auftragsmörder oder so, oder Leute, die Kinder verhungern lassen da, oder Sachen, wo man gar nicht wissen will, was da passiert. In der Bibel steht auch da, wir müssen nicht alles wissen. Hesekiel 22, Vers 27. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Menschen umzubringen, um ihre Habgier willen. Oder Zephania 3, Vers 3. Ihre Oberen sind brüllende Löwen und ihre Richter Wölfe der Steppe, die nichts bis zum Morgen übrig lassen. Wenn man sich überlegt im Dritten Reich, wie wirklich gute Leute angeklagt wurden da und niedergemacht wurden, auch in der DDR, wie da Leute verfolgt wurden und mundtot gemacht wurden, oder denk jetzt an das Reich von Kim Un oder es gibt wirklich Sachen, die schlimmer sind als normal. Wir haben auch hier nicht die dicke Demokratie und wir haben auch Leute an der Spitze, die schaffen biblische Werte ab. Aber wie vorhin schon gesagt wurde, wir können uns noch versammeln hier. Wir haben hier noch gewisse Freiheiten, aber es gibt halt Länder, also wo das ganz anders ist. Und es gibt auch, ich möchte nicht in Afrika in so einem Slum leben oder wo irgendwelche Gangs herrschen, da in Südamerika oder so. Also es gibt wirklich richtig Böse auch. So, man kann sich jetzt selber so mal checken, so wo bin ich? Bin ich Täter, bin ich Opfer? Und also wie gesagt, ich habe bei mir, ich habe mich selber so verortet ohne Jesus, ohne die Gnade, dass ich eher dazu neige, ein Täter zu sein. Ich bin dankbar, dass ich mich bekehren durfte. Bin dankbar, dass Gott mich rausgeholt hat. Allerdings hat meine Täterschaft, ich habe Menschen Böses zugefügt früher und als Christ habe ich auch leider mich schuldig gemacht an Geschwistern, aber ich kann sagen, ich habe richtig dafür auf die Birne gekriegt und das ist auch gut so. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gelernt. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber ich habe richtig leiden müssen unter meinen Sünden und zwar nicht, weil Gott mich unbedingt strafen will, sondern weil ich mich einfach reinbegeben habe in Hochmut, in Missgunst, in mangelnde Wertschätzung anderen gegenüber und das irgendwann musste ich die Ernte einfahren. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und ich kenne eine Menge Christen, die, ja, ich habe hier geschrieben, nicht wenige Christen haben sich in die unsichere Verlierernische zurückgezogen. Dass sie einfach erleben, so Mensch, mich hört, ich habe einen guten Freund, der sagt, wenn ich in die Gemeinde gehe, da will sowieso keiner wissen, was ich sage, so. Also sage ich gar nichts mehr. Hat sich so zurückgezogen, so. Das interessiert sowieso keinen, was ich sage. So, sag ich mal irgendwie, habe ich mal eine Idee, kommt das sowieso nicht an. Meine eigene Tochter, die war mal in der Gemeinde, das hat sich mittlerweile zum Glück total geändert. Die hatte total kreative Ideen, wie man die Gemeinde umgestaltet, und da wurde ein bisschen genickt und dann wurde doch alles anders gemacht und sie hatte wirklich das Gefühl, als wenn sie völlig überflüssig ist. Und dann hatte sie sich eine Zeit lang auch zurückgezogen. So, es gibt aber auch andere Gründe, warum man sich als Verlierer fühlt. Kann sein, dass man auf der Arbeit Misserfolge hat. Kann sein, dass man durch Krankheit oder durch irgendwelche, ich kenne eine sehr liebe Schwester, die hat wirklich mit Depressionen zu kämpfen, so, und der Teufel erzählt ihr, dass sie nicht viel wert ist oder so, ne, und wenn man anfängt, so eine Sachen erstmal über sich zu glauben, dann kann einen das wirklich ganz doll in dieses Verliererding so reinbringen. Und das möchte Gott nicht. Gott sagt, ich bin kein Verlierer, wir sind keine Verlierer. Wir sind Gewinner, weil wir uns nicht bekehrt haben, weil wir den Herrn Jesus in unserem Leben aufgenommen haben und weil Jesus etwas Neues gemacht hat. Die Bibel sagt Umkehr. Ich sag's nochmal. Ich habe mit ganz vielen Menschen, auch mit Unbekehrten zu tun. Die einen, das ist die Minderheit, die definieren sich und die treten als Täter auf. Das sind die Selbstbewussten. Die laufen breit rum oder laufen wichtig rum und haben wichtige Sprüche drauf. Und die große Mehrheit, die geht eher so geduckt und lässt sich das so bieten. Und auch von den Politikern und alles, lässt sich alles gefallen und lässt das halt über sich ergehen und ja, nützt ja nichts. Und die Schultern fallen nach vorne und man sackt so in sich zusammen. Und ja, beide haben eigentlich ein großes Problem. Die einen, die müssen mal runter von ihrem Ross und die anderen müssen endlich von der Teppichkante mal hoch auf einen normalen Level. So, bei den Umgekehrten kann ich da nichts machen, aber bei uns kann man was machen. Wir können, wenn wir merken, so Mensch, da bin ich jetzt Täter gewesen, dann komme ich lieber schnell selber runter von dem Ross. Oder wenn man, wie die eine Schwester damals in meiner ersten Gemeinde, die kam gefühlte 200 Mal nach vorne und ließ mit sich beten, weil sie glaubte, dass sie nichts wert ist. Es ist ja gut, dass sie kam zum Beten. Aber wenn du diese Lüge, du bist nichts wert, so verinnerlicht hast, dass du das nicht mehr los wirst, das ist ja total dramatisch. Und das will Gott nicht. Gott will nicht, dass wir hochmütig sind, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Hochmütige, überhebliche Leute, die zähle ich zu den Tätern. Das will Gott nicht. Aber Gott will auch nicht, dass wir von uns so schlecht denken, dass wir, ja, mich kann Gott sowieso nicht gebrauchen. Da gibt's noch eine kleinere dritte Gruppe. Also ich habe jetzt die Opfer und die Täter. In der Welt, sage ich mal, man könnte die als Wachhunde bezeichnen. Polizei, Richter, bewaffnete Ordnungshüter, Security-Dienste, Personenschutz, Wachpersonal, Leute, die andere in Selbstverteidigung ausbilden, Militär zum Schutz und so weiter und so weiter. Wenn sie dabei nicht sündigen, haben sie die Aufgabe, die Schafe vor den Wölfen zu schützen. Im Geistlichen könnten das zum Beispiel Hirtenlehrer oder Propheten sein. Aber auch Christen können rein äußerlich zu der Gruppe der Wachhunde gehören. Ich kenne mehrere Polizisten, die Christen sind, die auch leider im Dienst auch mal rabiat werden müssen, denn sie tragen das Schwert und sind wo zu fürchten bei den bösen Werken. Ne? Psalm 18, Vers 40. Rüste mich aus mit Stärke zum Streit, du wirfst unter mich die sich über mich erheben. Apostelgeschichte 20, Vers 29. Entschuldigung. Jedermann sei der Obrigkeit untertan, steht im Römer 13, Vers 1, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung, die ihr aber widerstehen, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zu gut, tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an den Bösen. Ein Glück, dass es die Obrigkeit gibt und die Polizei gibt. Es gibt andere Länder in Südamerika oder so, da ist manchmal die Polizei noch schlimmer als die Mafia oder die sind total verwoben. Damit ist natürlich nicht gemeint, wenn zum Beispiel, ich lebe jetzt im Dritten Reich und es wird jetzt angeordnet, alle Juden zu verraten. Diesen Befehl haben wir nicht zu gehorchen, sondern im Gegenteil. Und wenn man von mir Sünde verlangt, von der Obrigkeit, dann gilt das natürlich nicht. Aber ich wollte damit nur sagen, es gibt auch Leute, die weder zu den Tätern gehören, Sie sind gegen die Bösen und sie schützen die Schwachen. Aber das ist eine ganz kleine Minderheit. Aber jetzt wird es interessant. Könnte ja sein, dass einer von euch mal Polizist war oder irgendwie in dem Dienst. Ich kenne, wie gesagt, ich kenne mehrere. Ich kenne einen vom BGS. Ich kenne, glaube, 4 oder 5 bekehrte Polizisten. Ich kannte einen, der war ja auch beim BGS. Also auf jeden Fall hat Jesus nicht gesagt, du darfst diesen Beruf nicht ausführen, sondern Johannes der Täufer sagte nur was? Tut niemandem Unrecht und lasst euch an eurem Sold genügen, als die Soldaten zu ihm kamen. Da sagte nicht, wie einige humanistische Christen sagen, du kannst kein Soldat mehr sein jetzt. Oder du kannst kein Wachmann mehr sein oder kein Polizist mehr sein. Das ist völlig falsches Denken. Wir sollen kein Unrecht tun, wenn wir zu dieser Gruppe gehören. Ich persönlich kenne einen Christen, der hat sehr vielen Leuten schon geholfen. Der beherrscht sämtliche Kampfsportarten. Der bildet Leute aus, wie sie sich verteidigen können. Auch Frauen, wie sie sich vor Übergriffen wehren können. Und das ist ganz klar einer von den Wachhunden, würde ich mal sagen. So. Und er liebt den Herrn Jesus. Ne? So, es gibt ja Kreise, die sagen, das geht gar nicht und wir lehnen Waffen total ab. Ja, denn wenn alle so denken würden, dann könnten die bewaffneten Bösen alles machen. Und so zum Glück funktioniert das in Deutschland noch ganz gut bei uns. Da können wir echt dankbar für sein. Jetzt kommt aber die Gruppe, die richtig interessant ist. So. Das andere war jetzt nur reine Information. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was hat das mit uns zu tun? Geht die Uhr da richtig? Ja, gut, alles klar. Dann. Ich hoffe auch, dass ich euch nicht langweile oder so. Könnte sein, dass es im Moment noch dauert. Der weitaus größere Teil derer, die weder Opfer noch Täter sind, das sind die Gestalter. Es gibt eine Gruppe von kraftvollen Menschen in der Welt, ich nenne gleich jetzt noch ein paar Beispiele aus der Welt und dann in der Gemeinde, die weder in erster Linie, gut, Täter sind wir alle, habe ich ja gesagt, aber sie gehören nicht zu den bösen Ausbeutern oder den Leuten, die anderen das Leben schwer machen. Sie gehören aber auch schon gar nicht zu den Opfern. Sie haben sich aus der Opferrolle komplett verabschiedet. Das sind die Gestalter. Ich nenne sie mal die Gestalter. Das ist meine Wortschöpfung. Könnte man noch anders nennen. Das sind fleißige Leute. Das sind Leute, die arbeiten. Das sind Leute, die im Kinderschutz tätig sind. Die in der Pflege tätig sind. In der Altenpflege. Das sind Ärzte, Krankenschwestern, Tier- und Umweltschützer, Pädagogen, Kreative, Filmschaffer, Künstler. Ich bin erstmal ganz allgemein. Wir sind noch nicht bei den Christen. Besonnene, Visionäre. Leute, die nach vorne gucken. Leute, die eine Vision haben, die Ideen haben. So, da gibt es einen Elon Musk, der baut ein Elektroauto, schießt eine Rakete los und dann ist da, ich wollte eigentlich keine Namen nennen, aber ich will das nur als Beispiel nennen, dann ist ein Raketenstart fehlgelaufen bei ihm und er hat einen Mitarbeiter total niedergemacht und hat ihm die Schuld dafür gegeben. Kurze Zeit später stellte sich raus, der Mann war unschuldig, der Fehler lag woanders. Elon Musk hat sich nicht entschuldigt, hat gesagt, wir müssen jetzt nach vorne gucken. Was für eine Flasche, ehrlich. Der ist innovativ bis zum Gehen nicht mehr. Der ist ein Gestalter und wird in dem Moment zum Täter. Und degradiert sich total selber. So. Das hätte doch total Größe gezeigt, wenn er den Mann vor allem geehrt hätte und gesagt hätte, der Mann hat keine Schuld, es tut mir total leid, dass ich den niedergemacht habe. Nein, wir müssen jetzt nach vorne gucken. So. Oder eine andere Gestalterin, Madonna, die kennt ihr alle, ne? Madonna, die Sängerin. Die ist durch eine Kollegin, ich wollte eigentlich keine Namen nennen, aber die beiden Namen nenne ich jetzt mal. Die ist aufgebaut worden, durch eine Kollegin, die hat sie reingebracht in die Kreise, wo man singen kann und wo man bekannt wird. Und als sie bekannt genug war, sagte sie zu dieser Dame, wir müssen unsere Beziehung neu ordnen. Mit anderen Worten, ich lasse dich jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel. Was für eine blöde... Entschuldigung. Was für ein schwaches Verhalten, sagen wir mal so. Das sind dann auch Gestalter, die aber... das Gestalten zum Bösen nehmen. Es gibt aber auch in der Welt Leute, die Dinge gestalten, die wo ich sagen muss, da ziehe ich den Hut vor. Wir haben gestern Abend einen Film gesehen, ihr wisst ja, der nordamerikanische Bison, der wurde fast ausgerottet. Präsident Grant damals, der hatte den Auftrag gegeben, die ganzen Herden abzuschießen, um den Indianern die Lebensgrundlage zu nehmen, um sie zu zwingen in die Reservate. Das hat auch wunderbar funktioniert, aber aus Versehen haben sie eine Herde übergelassen im Yellowstone Park, auf dem Land des heutigen Yellowstone Parks. Da wurde der Yellowstone Park errichtet und dann merkten die plötzlich, da ist noch eine kleine Bisonherde. Und dann hatten Leute die Vision, wir müssen die Bisons wieder züchten, die gehören hierher in die Landschaft. Ein ein tolles Tier, was Gott da geschaffen hat. Und heute gibt es schon an die 100.000 Bisons wieder. Von dieser kleinen Herde. Und jetzt, da war der Film, das war ein ganz aktueller Film, ein Mann, so ein weißhaariger älterer Herr, der dafür sorgt, dass die Yellowstone-Bisons, die mittlerweile so zahlreich sind, dass es so viele sind, die kommen jetzt in andere Parks, wo auch die Bisons schon seit 100 Jahren nicht mehr existieren. Und die haben festgestellt, dass der Bisonkot die Landschaft so düngt, dass das alles viel besser funktioniert. So, und die Indianer, die waren dafür bekannt, immer nur am Saufen. Ich war ja selber bei den Indianern. Und mittlerweile hat sich da auch ganz viel getan. Die Indianer arbeiten jetzt mit diesen Bisonzüchtern zusammen und sagen, wir wollen die auch wieder haben in unserem Reservat und so weiter. So, das ist jetzt ein schwaches Beispiel, das ist jetzt nicht geistlich, aber es ist, kann man sich gut vorstellen. Oder wir haben einen anderen Film gesehen in Südamerika, da wurden die Jaguare, das ist eine Raubkatzenart, die größte Raubkatze aus Nordamerika oder aus Amerika, die wurde total komplett ausgerottet. Jetzt nach 100 Jahren ist das ganze Gebiet menschenleer, weil da keiner mehr wohnen will. Und da haben die Jaguar-Weibchen gehabt, die hatte einen Arm weniger. Die haben sie hochgepäppelt und haben so ein paar, immer wenn irgendwo ein Jaguar eingefangen wurde, haben sie den in so eine Station gebracht. Und dieses Weibchen ohne ein Arm hat Junge gekriegt. Und jetzt gibt's da wieder eine Jaguar-Population. Und das haben sie jetzt ein Naturgebiet rausgemacht. Ich finde das total großartig, sowas. So, und genau dasselbe hast du aber auch mit Kinderheimen. Ihr kennt die Geschichte von Georg Müller. Der hatte eine Vision, sich um Kinder zu kümmern. Das andere waren jetzt Tiere. Das war jetzt aus dem säkularen Bereich. Aber der hatte halt die Vision, Kinder zu helfen. Genau wie ein Dr. Bernardo, der war in London. 1850 hat Kinder aus der Gosse geholt, hat Kinder, die im Winter auf Dächern geschlafen haben, sich mit Pappe zugedeckt haben. Die hat er gerettet. Der hat hunderte, tausende von Kindern gerettet. Ein Mann, eine Vision. Das sind Gestalter. Der hat sich nicht zurückgezogen, ich bin Opfer, ich bin so schwach, ich schaff's sowieso nicht. Sondern der hat geguckt, wo ist Not. Und auch diese Bisonschütze auch. Wenn du die so siehst, wie die strahlen, wie die sich freuen, dass sie da war ein Indianer, der hat gesagt, Mensch, wenn hier wieder eine Bison ist, dann weiß ich habe dazu beigetragen, weil ich dafür gesorgt habe, dass die hierher kommen. Und ich glaube, dass es nichts Schöneres gibt für einen Christen, überhaupt für Menschen, aber für einen Christen, anderen Gutes zu tun. Ich glaube, das ist das Schönste, was es gibt. Anderen Gutes zu tun. Das ist das, was uns zu Gestaltern macht. Denn noch zwei Beispiele, das muss ich einfach noch, in der ehemaligen DDR, da gab's eine riesen, ihr wisst ja, der Tagebau da und so, die haben ja da die Umwelt zerstört, kann man sich nicht vorstellen. Da war ein altes Ehepaar. Die sind jeden Tag los und haben ein paar Eichen gepflanzt. Jeden Tag. Das ist ein riesen Waldgebiet jetzt. Und in Frankreich, da waren Schäfer, da war auch eine Gegend, die war total runtergewohnt, hat dasselbe gemacht. Der Wald ist jetzt, der Riesenwald, der ist jetzt nach ihm benannt. Ein Mensch. So, ich meine, ich freue mich auch, wenn ich durch so einen Wald gehe, obwohl ich Christ bin. Obwohl ich den Herrn Jesus habe, freue ich mich über so einen Wald. So, und bin dankbar für diesen Mann, der das gemacht hat. Und denken wir an Israel, da wurde dafür gebetet, da hatten Menschen die Vision, dieses Land wieder aufzubauen. Ein Theodor Herzl, der in dem Sinne kein Christ war, der hatte die Vision. Die Sprache wurde ausgebuddelt. Die ersten Siedler kamen dahin. Die haben angefangen, ich habe wirklich Filme gesehen, das Land, das sah so runtergewohnt aus. Ich war mal in Spanien, ich war noch nicht in Israel, aber ich war in Spanien in degradierten Gegenden, wo sie für die spanische Armada und andere Leute den Wald so runtergeholzt haben, dass bis heute da nichts mehr richtig wächst. Das sieht wirklich schlimm aus. Da möchte man, oder ein Freund von mir war auf Lanzarote, der sagt, da willst du nicht durch die Gegend fahren. So runtergewohnt sieht das aus. Und dann fingen die Juden an, da Bäume zu pflanzen. Sie fingen an, nur weil sie die Vision hatten. Und dann ging das aufwärts. Ich glaube, Gott möchte, dass wir Gestalter werden. Die Idee zu dieser Predigt, die gab mir eine Frau aus der ehemaligen DDR. Ich habe ja meine Ausbildung zum Erzieher gemacht und da wurden wir informiert. Es gab eine Frau in der DDR, die war wie viele andere Frauen aus der DDR total frustriert von diesem System der Kontrolle, der Begrenzung und der Einengung. Und irgendwann wurde dieser Frau, warum auch immer, klar, ich kann dieses System zwar nicht ändern, aber ich kann meine Lebenssituation ändern. Und die war keine Christin. Und die fing an, eine Gestalterin zu werden. Die fing an, in ihrem Umfeld Gutes zu tun. Sie hat sich nicht eins gemacht mit der Stasi, sie hat sich nicht eins gemacht mit diesem System und hat in ihrem Bereich Frohsinn verbreitet und hat auch ein Buch darüber geschrieben. Keine Christin. Da denke ich, manchmal kann man von Unbekannten was lernen. Ne? Der wurde klar, ich höre auf, Opfer zu sein. Alle jammern. Wir waren ja früher viel in der DDR da. Und auch nach der Öffnung. Und du hast wirklich, wirklich viel Gejammer gehört. So. Ja, der Staat und so. Und diese Frau hat es anders gemacht. Da fällt mir jetzt ein, habe ich jetzt nicht vorbereitet. Wir haben auch mal vor langer Zeit einen Film gesehen. Der wurde in Russland gedreht. Da war ein uraltes Kloster. Und zur Zeit von Gorbatschow, da war das wirtschaftlich, ging das ganz schlecht und so. Da waren da ein paar Frauen, die haben den gemacht, die haben die Ärmel hochgekrempelt. Die haben gesagt, dieses schöne Kloster machen wir uns schön. Will sowieso keiner haben. Da fingen die an zu malen, zu bauen, die Frauen. Und dann wurde gefragt, was haben die Männer gehört? Die haben gesoffen und haben gesagt, das wird sowieso alles nichts. Die haben sich bedauert und die Frauen, die haben Gas gegeben. Und da haben alle mit dem offenen Mund gestaunt, was sie aus dem Boden gestampft haben. Einfach, weil sie eine Vision hatten. Und die wirkten auf mich eigentlich auch ziemlich bekehrt, muss ich sagen, weil die so strahlten. Ich habe mal ein paar Beispiele aus der Bibel von Leuten, die gestalten. Sprüche 15, Vers 18. Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Ein Streitschlichter. Es gibt Leute, die sind kreativ. Die werden selber nicht brutal und aggressiv, aber sie schaffen es, Leute miteinander zu versöhnen. Das ist autoritäres Gestalten. Finde ich total großartig. Sprüche 20, Vers 3. Eine Ehre ist es, dem Mann dem Streit fernzubleiben. Denn die Streiten sind allzumal Toren. Sprüche 12, Vers 4. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine Schandbare ist wie Eiter in den Gebeinen. Kennt ihr diesen einen? Oder Sprüche 31, Vers 10. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist voll edler, ist viel edler als die kostbarsten Perlen. Da wird die Frau ja noch beschrieben, dass sie Sachen webt und dass sie ihrem Mann den Rücken stärkt und dass sie geachtet ist unter den Frauen. Und Frauen, da fällt mir was ein. Wieder nicht vorbereitet. Ja, aber es passt. Deshalb habe ich auch auf die Uhr gesagt. Ich finde so eine spannenden Beispiele, die verdeutlichen das. Eine Geschichte, wo eine Frau eine ganz entscheidende Rolle spielte. 1890 irgendwie ist aus Australien ein Segler losgefahren, weswegen mit englischen Passagieren an Bord, wollte zurück nach London, sind in Seenot gekommen und mussten auf so einer ganz furchtbaren Insel, sind die gestrandet. Konnten noch ein paar Sachen retten von dem Wrack. Da war eine Frau war dabei und 10 Männer, glaube ich. Und die Insel war so karg bewachsen mit so krüppligen Bäumen. Der Winter ist da länger wie der Sommer und so weiter. Die hatten also kein leichtes Los, allerdings Frischwasser hatten sie. Und es gab Möweneier und es gab auch Robben. Konnten sie ab und zu mal eine Robbe erlegen oder so. Diese eine Frau hat den Männern Mut gemacht, als sie alle aufgeben wollten, hat ihr gesagt, pass auf, wir nähen uns aus den Robbensachen, nähen wir uns Klamotten, wir sammeln Eier und alles mögliche und Stück für Stück. Dann haben die ein altes Haus da gefunden, eine alte Walfangstation und haben die wieder soweit zusammengebaut. Wenn der Winter kam, haben die da drin gesessen. Und wenn sie keinen Mut hatten, hat die Frau ihnen was vorgesungen. Diese Frau hat den Männern so Mut gemacht und irgendwann kam ein Schiff und hat sie gerettet. Was aber erst viel später bekannt wurde, das war wirklich interessant, zur gleichen Zeit ist auf der anderen Seite der Insel, die hatte einen Durchmesser von 20 Kilometern oder so, war total wild und zerklüftet und die waren froh, dass sie da überlebt haben, ist ein anderes Schiff gestrandet. Der Kapitän war Alkoholiker, die Mannschaft war dem total ausgeliefert und der hat die ganze Zeit nur, wie schafft das sowieso nicht und hat die Leute losgeschickt, hat die Leute geknechtet. Einer nach dem anderen ist von denen verhungert, gestorben, gestürzt. Und der Kapitän und 2, 3 oder so wurden noch gerettet und der war nachher in den Hafenkneipen, sowohl in England als auch Australien oder so, konnte er sich nicht mehr sehen lassen, weil er total geächtet dann war. Beide die gleiche Situation. Die eine Situation, da waren Gestalter am Werk, bei der anderen Situation waren Täter am Werk und die anderen waren Opfer. Ich nenne so eine Beispiele ganz gerne, weil sie sehr plastisch sind, weil man sich das sehr gut vorstellen kann. Es war genau die gleiche Situation. Die hatten die gleichen Bedingungen, die gleichen Vogeleier, die gleichen Robben, die gleichen schlechten Bäume. Die hatten auch so ein runtergewohntes Gebäude da und die sind umgekommen und die anderen haben überlebt und haben sind gut da rausgekommen. Das finde ich, das kann man wirklich auch gut aufs Geistliche übertragen. Wenn Christen zusammen sind, bin ich jetzt Mutmacher oder bin ich einer, der die ganze Zeit das Negative betont? Noah, was machte Noah, als er aus der Arche rauskam? Gut, erstmal hat er sich betrunken, ja, okay. Das ist auch passiert. Na gut, nicht erst. Erst musste er ja einen Weinberg pflanzen. Noah, aber der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. 1. Mose 9, Vers 20. Also er war ein Gestalter und dann hat er leider mal einen Fehler gemacht. Aber ansonsten hat Noah das Richtige gemacht. Er hat gleich die Ärmel hochgekrempelt. Mal sehen, haben wir da noch was? Ja, Paulus. Paulus war ein Visionär. Paulus hat sich auch nicht aufhalten lassen von den Umständen, sondern Paulus hat geguckt, was hat Gott vor. Apostelgeschichte 16, Vers 9. Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komme rüber nach Makedonien und hilf uns. Das machte er. Und wie hat er gearbeitet? Apostelgeschichte 18, Vers 3. Weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Paulus hat ganz kreativ Zelte gebaut. Bau mal ein Zelt. Ich kann kein Zelt bauen. Da gehört was zu. Es muss gewebt werden, da müssen die Stangen. Das ist eine komplizierte Arbeit. So, und er hat den Leuten vorgemacht. Guck mal hier, so und so. Hat vielleicht sogar Leute ausgebildet, das wissen wir nicht. Sprüche 10, Vers 4. Lässige Hand macht arm, aber der Fleißige wird reich. Sprüche 12, 24. Die fleißige Hand wird herrschen, die aber lässig ist, muss Frondienst leisten. Sprüche 12, Vers 27. Ein Lässiger erjagt kein Wild, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Damit ist jetzt nicht gesagt, wir müssen jetzt unbedingt als Christen reich werden, wobei nebenbei gesagt, wir sind alle reich. Gemessen am Rest der Welt sind wir total reich. Gemessen an Afrika, Südasien, Südamerika sind wir total reich. Aber das ist nicht unser Hauptziel, unsere Hauptintention, weil in diesen Ländern gibt es auch Christen, die haben andere Standards und die können auch glücklich sein, genau wie wir. Sondern damit ist gemeint, zupacken. Nicht in eigener Kraft, nicht durch Selbsterhöhung, sondern dass wir die Kraft vom Herrn in Anspruch nehmen. Die Bibel sagt, der Schwache spreche, ich bin stark. Damit werden wir nicht, da wird uns nicht, die Bibel will uns da nicht verspotten. Warte mal, wo steht das? Das habe ich auch aufgeschrieben. Finde ich jetzt nicht, aber ihr wisst, dass diese Bibelstelle existiert. Der Schwache spreche, ich bin stark. Und dann gibt es noch die Bibelstelle, Gott ist im Schwachen mächtig. Gott sagt nicht, dass wir nicht Schwachheit an uns haben, das sagt er nicht. Er sagt nicht, wir werden mal mit Depressionen nie Probleme haben oder wir werden niemals denken, wir sind wenig wert oder wir werden niemals irgendwie das Gefühl haben, uns will keiner, sondern er sagt, in dieser Situation werde ich dich stark machen und ich werde dich aus dieser Situation wieder rausführen. Christen, die glauben, das muss ich immer ganz deutlich sagen, auch für die, die diese Predigt vielleicht hören, Christen, die glauben, mein Schwachsein, mein Mangel, meine Depression oder mein Unwertgefühl ist der von Gott mir auferlegte Dauerzustand, die sind definitiv im Irrtum. Das ist nicht Gottes Handschrift. Gott möchte nicht, dass wir uns überheben, Gott möchte nicht, dass wir hochmütig sind, aber Gott möchte auch nicht, dass wir unter der Teppichkante sind. Sondern Gott möchte uns, stellt uns die Frage, mir und dir, wo kannst du gestalten? Wo kannst du deine Umwelt verändern? Wo kannst du Einfluss haben auf Menschen? Jetzt kannst du sagen, ja, ich habe mit der Sünde noch Probleme. Willkommen im Club. Klar kämpfe ich mit dieser oder jener Sünde und ich finde mich nicht damit ab, aber ich warte nicht so lange, bis ich das so im Griff habe, dass ich endlich heilig genug bin, dass ich losgehen kann. Ich gehe jetzt schon los. Wenn die Leute mich fragen, hast du da mal, dann sag ich, du, da, ich bin auch noch ein Mensch. Ich habe da und da noch Probleme mit. Aber trotzdem weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Amen. Amen. Und schon bin ich wieder am Gestalten. Und wisst ihr, was die Politiker nicht drauf haben, die meisten. Wenn man sich einfach auch mal entschuldigt, wenn man sagt, das tut mir leid, da bin ich dir echt blöde gekommen als Christ, war dir kein gutes Zeugnis. Das musste ich schon dem einen oder anderen mal sagen in meinem Leben. So, das hat die Achtung vor denen von mir gestärkt und nicht geschwächt. Und die Leute, die sich rausreden und so tun, als wäre nichts gewesen ist, die verlieren an Achtung. Apostelgeschichte 19, Vers 21. Als das geschehen war, nahm sich Paulus im Geist vor, durch Makedonien und Achaia zu ziehen und nach Jerusalem zu reisen und sprach: Wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch nach Rom gehen. Apostelgeschichte 23, Vers 11. In der folgenden Nacht stand der Herr ihm bei und sprach: Sei getrost. Das war im Sturm. Denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, musst du auch in Rom Zeuge sein. Apostelgeschichte 27, 21, da waren sie im Sturm, niemand wollte mehr essen, da trat Paulus mitten unter sie und sprach: Ihr Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht auf Kreta aufbrechen, dann wäre uns dieses Leid und der Schaden erspart geblieben. Paulus hat schon versucht zu gestalten, als sie am Losfahren waren. Da sagt er zu dem römischen Hauptmann: Pass auf, ich bin zwar nur Paulus, ich bin zwar nur ein Gefangener, ich bin zwar nur ein Zeltmacher, aber ich sage euch, das wird ein Sturm kommen. Und wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam verfolgen, dann werden wir mitbekommen, dass der Julius, der Hauptmann, der Paulus übergeordnet war, er war praktisch der Gefangene von ihm und er musste ihn in Rom übergeben, dass seine Achtung vor Paulus ständig sinuskurvenartig in die Höhe ging. Also der Julius, der wollte Paulus nachher auch retten, deshalb hat er dafür gesorgt, dass sämtliche Gefangenen auf der Insel Malta gerettet wurden, weil er Paulus beschützen wollte. Und auf der Insel Malta ging es dann richtig ab, wisst ihr, mit der Schlange und Publius und hier heilen und da heilen. Alle Kranken von der Insel, will das gar nicht weiter ausführen. Aber da fing Paulus schon an, seine gestalterische Tätigkeit. Doch nun ermahne ich euch. Jetzt gibt Paulus, der Zeltmacher, der gar keine Ahnung von Medizin hat. Seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird untergehen. Denn diese Nacht trat zu mir ein Engel des Gottes, dem ich diene, und sprach, und dem ich gehöre: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, so wird es geschehen, wie er mir gesagt hat. Wir müssen aber auf eine Insel auflaufen. Ja, und dann haben sie alle gegessen. Dann hat Paulus dafür gesorgt, dass die Seeleute sich nicht noch verdünnisieren konnten mit dem Beiboot. Und dann wurden sie alle gerettet. So, und alle haben auf ihn gehört plötzlich. Paulus sagte: Wenn du die jetzt ziehen lässt, wenn die mit dem Beiboot, die tun nur so, als wenn sie das Schiff von außen da checken wollen. In Wirklichkeit wollen die sich verdünnisieren mit dem Boot und die wollen uns hier alleine lassen. Dann werden wir alle umkommen. Und der Julius hörte auf ihn. Dann hackten die Soldaten das Seil durch und das Beiboot war weg. Und dann waren die Seeleute gezwungen, ihnen so zu helfen, dass sie das Schiff, ihr müsst euch vorstellen, das ist dann mit voller Wucht an den Strand da und dann haben die Wellen das Schiff kaputt gemacht und die Leute mussten dann schnell auf die Wrackteile und an Land wurden sie geschwemmt dann. Ich wohne am Meer und wir hatten letzten Herbst eine dermaßen Sturmflut. Das habe ich noch nie gesehen in La Bö. So eine Welle, die dann kam. So, das Meer hat schon Gewalt. Auf jeden Fall hat Paulus aktiv gestaltend in die ganze Geschichte eingegriffen. Paulus hat Autorität genommen. Und obwohl er der Gefangene war, war er eigentlich der Chef in dem Moment. So. Und dann kommt er auf die Insel, ich sage ja dann mit der Schlange die Geschichte, und der Oberste von der Insel, der: Mensch, Paulus, so schön, dass du da bist. So. Da waren sie erstmal 3 Monate auf der Insel und konnten da, also Gott hat aus der Minussituation eine Situation gemacht, in der Paulus so richtig sich entfalten konnte. Die brachten nachher alle Kranken da und alles. Dann eine witzige Geschichte. Die ist euch wahrscheinlich bekannt. Also, klar ist sie euch bekannt, aber die ist relativ sowieso bekannt. 1. Mose 30, Vers 37. Ich habe die früher nicht verstanden. Jakob nahm frische Stäbe von Pappeln, Mandelbäumen und Platanen und schälte weiße Streifen daran aus, sodass an den Stäben das Weiße bloß wurde. Also jetzt hat er lauter so gefleckte Stäbe, hat er sich gemacht. Und legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, wo die Herden zusammenkommen zum Trinken. Und sie paarten sich dort, wenn sie zum Tränken kamen. So empfingen die Herden über den Stäben und brachten sprenkelige, gefleckte und bunte. Das muss man mal einem Biologe erklären, wie das geht. Da sonderte Jakob die Lämmer aus, die er richtete, und er richtete den Blick der Tiere auf das sprenkelige und alle Schwarze in der Herde. So machte er sich eigene Herden, die nicht zu den Herden Labans gehörten. Wenn sich aber die kräftigen Tiere paarten, legte er die Stäbe in die Rinnen und vor den Augen der Herde, sodass sie vor den Stäben empfingen. Und wenn die Tiere schwächlich waren, legte er sie nicht hinein. So wurden die schwächlichen Tiere Labans zuteil. Ich finde das lustig, wirklich. Und die Kräftigen neben Jakob. Daher wurde der Mann über die Maßen reich, so dass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte. Der war in der Diaspora. Das müsst ihr mal vorstellen. Der Laban, der hat ihn ja dauernd betrogen. Das war so ein ganz Gewiefter. Da ist er bei Jakob an den Falschen geraten. Und Jakob machte sich diese gefleckten Stäbe. Er hat sich irgendwie gedacht, ich kann mir das nicht anders erklären, Gott wird sich schon dazu stellen. Ich passe mal genau auf, wenn sich kräftige Tiere paaren, dann lege ich da schnell diese gefleckten Dinger rein, damit die gefleckte Junge kriegen. Weil Laban hat gesagt, du kannst die gefleckten haben. Der wusste ganz genau, es werden ab und zu mal Schwarze geboren, die meisten Schafe, die geboren werden, sind weiß. Und die paar Gefleckten, die kann er behalten. Das war alles gut. Jakob hat gesagt, alles klar. So, ich reibe mir gerade die Hände. Und er nahm die gefleckten Stäbe, legte die da rein. Und da guckte die Kräftigen, und die sehen gut aus. Alles klar, schnell reinlegen. So, dann haben die da nicht nur getrunken, sondern eben auch sich gepaart. Stäbe wieder raus, dann kam da so schwächlich, ja, die kann Laban haben. So, der war Gestalter. Dass er noch nicht perfekt war, das wissen wir auch. Der musste noch eine Menge lernen, esortechnisch und so weiter. Also da war noch einiges, war vor Jakob, also er war noch nicht der Superheilige, aber das hat er verstanden. Er war ein Gestalter. So, und ich möchte uns einfach ermutigen, jeder Einzelne in seinem Leben, auch diejenigen, die diese Predigt vielleicht hören, lass uns nicht so viel Gedanken machen über die Dinge, die wir nicht können. Ich bin kein Elektriker, wirklich nicht. Da lasse ich lieber die Finger von und mache dann nur das Allernötigste. Ich kann einigermaßen mauern, aber keine Kranwände, nur Natursteine. So, aber andere Sachen kann ich total gut. Ich kann gut Bilder retuschieren am Computer. Ich kann, glaube ich, einigermaßen gut predigen. Und ich kann, glaube ich, auch Leute ermutigen. So, was ich nicht so gut kann, ist so dieses ganz Sanftmütige oder so. Da sind wieder andere besser. So, es gibt auch eine Menge Dinge, die kann ich nicht. So, also ich stelle mir die Frage, wo bin ich gut? Wo will Gott mich noch verändern? Gibt es bestimmt eine Menge bei jedem von uns. Und ich will mich nicht so sehr mit der Frage beschäftigen, was kann ich nicht, wo habe ich versagt, sondern ich will mich mehr mit der Frage beschäftigen, wo kann Gott mich gebrauchen? Und wenn ich mich mit dieser Frage beschäftige, dann entwickle ich eine Vision, dann kommt Freude in mein Leben rein, bin ich ganz sicher, ich spreche aus Erfahrung, und dann kann Gott anfangen, das kann eine ganz kleine Sache sein. Ich habe, als ich noch Pastor war, mal gesagt, ja, vielleicht sagt Gott, mach die Klos sauber. Ich glaube, dass das eine Aufgabe sein kann, die einen Menschen glücklich machen kann. Wenn du in dem Moment weißt, dass du Gottes Willen tust, da fällt mir eine lustige Geschichte ein, das ist auch wieder nicht geplant. Da war ein Pastor oder Bibellehrer, glaube ich, und da war jemand, der wollte als Missionar nach XY gehen und hatte jetzt die Prüfung vor sich. Und der Pastor sagte zu ihm, oder der Bibellehrer, pass auf, du kommst um die Uhrzeit und dann prüfe ich dich und dann kriegst du das Zertifikat. So, der kam jetzt an da, klingelte, ja, warte mal kurz draußen. Und dann ließ er ihn die ganze Nacht da warten. Und am nächsten Morgen, der war schon total genervt, aber saß da, weiß ich, warum lässt er mich jetzt nicht rein? Keine Ahnung. Am nächsten Morgen kam da raus, okay, du hast die Prüfung bestanden. So. Der hat bewiesen, dass er was abkann. Der hat bewiesen, dass er geduldig ist. Geduld ist auch die Früchte des Geistes, die sind so wichtig. Geduld, Sanftmut, Friede. Damit können wir gestalten. Mit der Ressource Geduld können wir ganz viel anrichten. Es gibt so viele ungeduldige Menschen. Und wenn ich in meinem Leben merke, dass die Geduld immer größer wird, dann habe ich einen riesen Heimvorteil vor anderen, die sofort ausflippen, die sofort umknicken, wenn ein Problem kommt. Und wenn ich freundlich bin, wenn ich Freundlichkeit immer mehr steigere in meinem Leben und da kommen schwierige Situationen und ich bleibe freundlich dabei, da bin ich anderen Kilometer voraus. Es gibt Dinge, die können wir, da sind wir einfach, weil wir sind, wie wir sind, den anderen total überlegen. Das muss uns nur bewusst sein. Ich habe manchmal, haben mich umgekehrte Kollegen gefragt, wie meisterst du die Situation gerade? Ich würde ausrasten. Ich sage, du weißt doch, der Herr gibt mir Kraft. Für mich war die Situation vollkommen normal und habe ich mal darüber nachgedacht, wieso macht dir das jetzt eigentlich nichts aus? Ja, weil ich schon viel schlimmere Sachen erlebt habe, wie Gott mich da rausgeholt hat. Und da konnte ich in dem Moment auch gestalten. Ich konnte in dem Moment diesen Menschen zeigen, das geht auch anders. Und er hat an mir gesehen, konnte in dem Moment Orientierung sehen. Oft genug ja nicht, habe auch oft genug versagt, aber ich kann mich an diese eine Situation erinnern. oder eine unbekehrte Kollege total erstaunt war über meine Ruhe und Gelassenheit, die ich an den Tag legte. Und das war wiederum ein Geschenk des Herrn. Lass uns die Frage stellen, Herr, wo willst du mich benutzen? Was kann ich für dich tun? Und wenn der Teufel geht, du kannst gar nichts tun. Du bist eine Null. Überleg mal, was du schon alles verrissen hast. Völlig egal. Gott kann vor jede Null eine Eins, eine Zwei, eine Fünf machen und kann noch eine Null davor setzen. Er kann uns multiplizieren. Ich habe hier noch geschrieben, David, Salomo und Mose zum Beispiel, die dichteten Lieder und Verse zur Ermahnung, Ermutigung, Wegweisung und Erbauung. Deshalb habe ich auch gefragt, wer hat die Filme gemacht? Toll, derjenige, der das gemacht hat, mit Lauenburg. Hat mein Herz erfreut. Auch die Aufmachung so, finde ich gut. Ein anderer, der dreht Filme, ein anderer malt Bilder. Gibt welche, die schreiben Bücher. Egal was, Gott, ich habe einen Bruder, der ist jetzt 93. Der hat mit 90 nochmal geheiratet, weil seine langjährige Ehefrau verstorben war. Und er hat eine Freundin von meiner Frau und mir geheiratet, die jahrelang für ihn hier im Büro tätig war. Und ja, der war eine Zeit lang war eben Witwer, hat gebetet, Herr, und so. Und dann plötzlich haben die sich verliebt ineinander. So, der hat jetzt mit 90 hat er geheiratet und schreibt jedes Jahr ein Buch. Und richtig gute Bücher. Und der hat uns mal besucht und dann sind wir mit denen in den Dünen in La Boe spazieren gegangen. Du, der ist uns weggewetzt. Da mussten wir richtig hinterherkommen. So. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben in Schwerin mal, der ist Oberstudienrat vom Beruf gewesen. In Schwerin haben wir ein schweres Klavier aus der oberen Etage nach unten oder umgekehrt. Der Einzige, der nicht geschnauft hat, war er. So. Also ein Gestalter, ein Mann, der für den Herrn unterwegs ist. Finde ich gut. Lasst uns einfach ermutigt sein und das, was ich euch heute weitergeben durfte, gebt es auch an die weiter, die entmutigt, frustriert, unter der Teppichkante gerade unterwegs sind. Dann könnt ihr denen das auch sagen. Weißt du, was genau dich hat Gott auf dem Zettel. Genau du bist wertvoll, genau du bist derjenige, den ich benutzen möchte. Und deine Versäumnisse, deine Defizite, die interessieren mich nicht. Ich bin dafür gestorben am Kreuz, ich habe mein Blut dafür vergossen. Ich verändere dich weiter zum Positiven, aber ich möchte dich jetzt schon benutzen. Könnt ihr dazu Amen sagen? Können wir dazu Amen sagen? So, und oder Herr, jeder von euch ist wertvoll. Für mich ist es eine totale Ehre, dass ich hier vor euch Leuten hier sprechen kann. Mir ist das vollkommen egal, ob ihr 1000 seid oder die wenigen. Das, was Gott in eurem Leben multiplizieren wird, das ist so unendlich kraftvoll. Gott benutzt manchmal wenige Leute, um viel zu erreichen. Und ihr gehört zu den wenigen Auserwählten. Aber um es mit Peter Hahnes Wortes zu sagen, wir werden mehr. Wir werden mehr. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Vorrecht, dass ich hier sein durfte heute. Und ich möchte dich bitten, dass das, was du wolltest, was gesagt ist, gesagt wurde, oder auch das, was du bewirken möchtest, in unseren Herzen weiterarbeitet, Herr. So wie damals, wo ich darüber predigte, über das Fundament einer Flagge, eines Flaggenmastes, dass es erstmal hart werden muss. Und so bist du am Vorbereiten. Aber eins weiß ich ganz genau. Es gibt in Lauenburg eine Menge Leute, die hungrig sind. Die wissen das nur noch nicht, wo sie den Hunger stillen können. Und du machst hier gerade einige wenige stark, um diesen vielen dann zu dienen, wenn es losgeht. Und dafür danke ich dir jetzt schon, Herr, dass du ihnen die Vollmacht und die Kraft gibst und dass sie zu Gestaltern werden, die ins Leben von Menschen reingestalten und mithelfen durch deine Gnade, durch deinen Heiligen Geist, dass sie sich verändern, dass sie Vergebung bekommen, dass sie Erneuerung bekommen, dass sie Mut bekommen in ihrem Leben, dass sie nach vorne gucken. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus. Amen.